und Ur, der ewig Heilige, der ewig Einzige und Wahrhaftige. Wie steht er seinem Kinde gegenüber? Warum zögert er mit seiner Hilfe noch eine kleine Weile? Muss auch Luzifer noch warten, wie der Allheilige, bis die eine Seele sich freiwillig beugte? Oder muss der Notschrei erst in aller Schöpfung widerhallen, bis er völlig den Gefallenen durchdrungen hat? O ja, wohl kann ein solcher Schrei, ausgelöst von tiefster Not, sich urplötzlich einem Kind entringen. Ob er aber auch den unbedingten Glauben an die Hilfe bringt, müssen Folge und Zeit erweisen. Ur schenkt die Zeit. Da flüstert's noch einmal zu ihm herauf: Jesu, hilf mir! Luzifer hat wohl in der Noterkenntnis aus Verzweiflung Jesu angerufen, aber auch sein Glaube an die Hilfe ist erwacht, wenngleich er sich von ihr noch keine Vorstellung zu machen wagt und es auch nicht kann. Ur beugt sich nieder, hebt den Niedergeworfenen auf, unterstützt von Michael und Raphael, legt seine Hände auf das dunkle Haupt und dann schließt er das Kind in seine Arme. Ich habe mein Kind wieder gefunden, ruft er den Ersten zu. Eilet, meine Fürsten, und sagt es allen, die es hören wollen. Verkündet die Frohbotschaft. Das Kind meiner Liebe ist zur Heimkehr bereit. Alsbald enteilen die sieben Engel. In wenigen Erdsekunden sind sie zurück, neigen sich mit über der Brust gekreuzten Armen und sprechen: Dein Befehl ist ausgeführt. Das Heiligtum ist schon gerüstet. Die heilige Stadt geschmückt. Der Himmel bereitet deine Bahn und die weißen Rosse sind gezäumt. Die Lichter an der Feste strahlen in aller Pracht und Herrlichkeit. Unter deinen Kindern herrscht unaussprechliche Freude und des Jubels nimmt kein Ende. Nun erhält die Schöpfung die Erfüllung und der liebe Tag wird vollen Segen haben. Heilig, 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 heilig bist du, o Ur. Wunderbar ist dein Name und Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Preis und Macht, Ehre und Ruhm seien dir. Wir loben dich, wir beten dich an und sagen dir: Dank. Hochheilig bist du, ohne Anfang, ohne Ende. Deine Macht, Kraft, Gewalt und Stärke durchdringen Raum und Zeit. Alles Äußere und deines Herzens Innerwesenheit. Heilig, 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 heilig bist du, Ur, ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger. Hosianna, Halleluja, ewiger, ewig bist du. Der Lobgesang verhallt. Der Himmel hat ihn aufgenommen und in Urs Herzen eine Sondertüre aufgetan. Daraus entströmen ein Liebe- und ein Segensstrahl, fließen über die Sieben hin, über alle Schöpfung und konzentrieren sich dann auf Luzifer. Auch die Engelsfürsten wenden ihre Augen nun dem einen Kinde zu, dem der Ursinn der Erlösung gilt. Luzifer ist von allem, was geschieht, so stark beeindruckt, dass er seine erwartete Vernichtung ganz vergessen hat. Er schaut von einem zum anderen. In seiner Brust beginnt ein lange zugeschütteter Quell zu rieseln. Fast tritt ein Leuchten in die Augen, das verrät, teilhaben zu wollen an der Lobpreisung und Anbetung, am heiligen Liebe und Segensstrahl. Als er wieder seinen Blick Ur zuwendet, sieht er, dass doch Jesu vor ihm steht. Jesu mit den Wundmalen. Jesu gebrandmarkt für ihn. Für seine Lossagung. Da versinkt das freundliche Bild. An dessen Stelle tritt der Schatten seiner Schuld und verdunkelt wieder seine Seele. Tonlos flüstert er: Einst hattest du Anteil am wundersamen, heiligen Dienst. Nie wieder wirst du in den Reihen derer stehen, die Licht und Heilig rufen können. Ich muss mein fluchbeladenes Dasein bis zum Ende leben und weiß doch gewiss, dass ich es aus mir nicht tragen kann. Aber ich will, wenn ich schon keinen Lobgesang mehr anstimmen darf, immer wieder rufen: Jesu, hilf mir! So werde ich das letzte Stück meines armseligen Lebens doch ausharren können, bis ich von mir selbst erlöst sein werde. Keiner hätte die mehr gedachten als gesprochenen Worte hören können. Die Fürsten haben sie gesehen. Ur hat sie vernommen. Er beugt sich abermals zu Luzifer herab, der noch einmal zu Boden gesunken war. Mein geliebtes Kind, endlich kann der Vater zu dir sprechen, denn nun hast du dich ganz willig unter meine Bedingungen, die ich als Ur dir auferlegen musste, gebeugt und hast vollkommen aus dir selber deine Hände nach mir ausgestreckt, nach der Hilfe, die ich allein dir geben kann. Vergessen sollen die Übertretungen meiner heiligen Gebote sein, die Erhebung über mich. Vergeben will ich alle deine Bosheit und deine Sündenschuld. Nichts soll mehr sein von dem, dass du mich beleidigt hast. Nun hält ein Vater sein Kind im Arm, drückt es wieder an sein Herz. Ich frage dich, willst du jene Wege gehen, die ich dir zeigen werde, und nach meinem Wort getreulich handeln? Ja, ich will. Also werde ich ein wenig wieder gut machen können, was ich an dir und wider dich gesündigt habe. Aber mein Ende. Luzifer zögert und sagt mühsam weiter. Mein Ende, ich muss es doch erwarten. Kommt es über mich dann, o Jesu, hilf mir. Luzifers Haupt sinkt tief auf seine Brust. Da bettet es der Vater an sein Herz, berührt segnend die geneigte Stirn und spricht. O mein Kind, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten und Sorgen mit deinen Sünden. Ich aber habe alle deine Übertretungen getilgt und will nun alle Gebrechen heilen. Das aber schreibt meine Barmherzigkeit als Urteil ins Ewigkeitsbuch. Dein Leben, Luzifer, wird vernichtet. An seine Stelle tritt das Leben meiner lieblichen Sadhana. Dein Dasein, Luzifer, wird ausgelöscht. Dafür wird mein Kind, Sadhana, eingesetzt. Unter dem Golgatha-Kreuz wirst du, Luzifer, völlig aufhören zu sein bis zu meiner großen Wiederkunft. Doch mit meiner glorreichen Erscheinung beginnt meine Sadhana ihren Heimweg. Dann werde ich dich, Luzifer, erlösen. Dann wird der Name Luzifer nicht mehr sein. Dafür wird der Name Sadhana aufs Neue in meinem Himmel genannt. Und das Vaterhaus wird sich auf die Heimkehr des erlösten Kindes rüsten. Die meines heiligen Opfers wegen gerechtgestellten Bedingungen sind dir nicht abzunehmen, sie sind zu erfüllen. Auch bedarfst du der Reinigung. Du musst das Weltkreuz tragen, wie ich für dich das Schöpfungskreuz der Erlösung trug. Du bist reumütig umgekehrt, hast dich vom Bosheitsweg freiwillig abgewendet. Die lange Straße, die dich seit deiner Lossagung von mir entfernen ließ, ist Schritt um Schritt zurück zu pilgern. Das kann dir nicht erspart bleiben. Aber sieh, dein fast unendlicher Pfad ist zu verkürzen, je nachdem du meine Gnade in Anspruch nimmst. Dir wird schwer fallen, bei den guten Vorsätzen zu bleiben, denn wie du verführtest, unterliegst auch du der Versuchung. Da die Umkehr jedoch eine wahrhaftige, deine bisherigen Grundfesten erschütternde ist, so wird die Kraft deiner Reue und Erkenntnis, die dich zum großen Bekenntnis, zur bedingungslosen Annahme der aus meinem Kreuzopfer dir auferlegten Urbedingungen brachten, ein Rückfall deinerseits kaum eintreten. Mein Opfersieg bewahrt dich vor einem zweiten Fall. Und die Opferannahme vermittelt dir meine Kraft, allen Verführungen zu widerstehen. Je mehr du dich befleißigst, ins Vaterhaus zu kommen, je rascher wird der Weg unter deinen Füßen hinter dich eilen und meine große Wiederkunft auf Erden sein. Wenn es aber soweit ist, musst du als letzte große Prüfung den Erdenweg noch gehen, und das ist für dich das Allerhärteste. Den Menschen bleibt der Ursprung ihres Lebens verborgen. Wenige ahnen, ganz wenige wissen davon. Du jedoch wirst zur Erkenntnis kommen, wer du warst. Der letzte bittere Kampf gegen mich wird oft deine Seele verdunkeln. Fast tatenlos musst du zusehen und hören, wie ich abermals geschmäht und sinnbildlich gekreuzigt werde. Das werden deine bittersten Sühnestunden sein. Auch dass man deinen Namen schaudernd nennt, wird auf dir lasten. Man wird bis kurz vor meiner Wiederkunft dich als den großen Verführer bezeichnen und dir allerorts fluchen. Erst wenn mein glorreiches Erscheinen von meinen Engeln auch innerhalb des Erdkreises vorbereitet ist, soll geschehen, dass über dich die Wahrheit erstmals zur Offenbarung kommt. Doch wird mancher Kampf darum entbrennen. Denn die Menschheit, die an mich glaubt, will so wenig deine Umkehr anerkennen, so wenig die Finsternis von mir etwas wissen will. Diese will dich immer als ihren Obersten in Anspruch nehmen und die Schuld an ihrer Trübsal mir zuschieben, weil sie letzten Endes sieht, dass trotz allen Leugnens meine Existenz nicht abzustreiten ist. jene hingegen will mich anerkennen, ja, viele werden ernstlich für mich kämpfen. Doch auch sie möchten einen Schuldabladeplatz. Und da sie über dich noch keine wahre Kenntnis haben werden, legen sie mehr oder weniger ihre Sündenlast auf dich. Sie tun dies ohne böse Absicht. Ihnen fehlt das Wissen, das du nun hast. Du suchtest alle Schuld bei dir. Keinem einzigen Wesen schubst du den geringsten Schuldteil zu. Die Menschen aber tun es noch. Sie werden dich bei mir verklagen, als den Erzbösewicht hinstellen, der sie verführte, obwohl sie selber gern den Erdenfreuden frönen und es mit einem Dienst für mich nicht allzu strenge nehmen. Das musst du über dich ergehen lassen, schweigend, wie auch ich vor meinen Richtern schwieg. Du darfst die Menschen vor mir nicht verklagen, nur verteidigen, obwohl sie dessen selten würdig sind. Denn siehe, wie verteidigten dich meine Geduld, Liebe und Barmherzigkeit vor den Eigenschaften Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst. Und du bist's absolut nicht wert gewesen. Messe niemals mit dem Maßstab äußerer Erkenntnis. Denke stets daran, wie dich mein Leben, Geburt, Gethsemane und Kreuzestod gemessen haben. Tust du so, dann legst du gerechtes Maß an alle Menschen, die ohne Rückerinnerung ein Seelenteilchen deines finsteren Bestandes in sich tragen. Also kommt es auch zum rechten Maß für dich bei meiner Wiederkunft. Rufe aber stets: Jesu, hilf mir! Ehe du nicht heimgekehrt sein wirst, bin ich dir Jesu, der für dich das Opfer brachte. Stehst du einstens vor den Toren von Lichtheilig und ich erscheine, dich heimzuholen, dann bin ich dir der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige. Bis dahin darfst du mich nicht mit meinem Urnamen nennen. Doch Jesu Christ bin ich dir immer bis zur Erfüllung deiner Sühne. Nun sprich, mein Kind, ob du auch das annehmen willst, was ich dir jetzt offenbarte. Das letzte aus dem Urteilsspruch. Im Schöpfungskind geht eine ungeheure Umwandlung vor sich. Sie ist so gewaltig, dass alles Bisherige nur ein Auftakt heißen kann. Ungläubig, wie erstarrt, schaut es auf. Hat es recht gehört? Der Name und das wesenhafte Luzifers fällt dem vernichtenden Gericht anheim? Nicht es selbst? Es gibt keine ewige Verdammnis und keine Auslöschung? Es soll einst wieder Sadhana sein, heimkehren dürfen ins ewige Vaterhaus? Wer kann die Erschütterung beschreiben? Der Seher, der es miterleben darf, erfasst wohl den Sturm. Allein das mit Worten darzustellen, vermag er nicht. Die Fürsten tragen Luzifers Schmerzen treulich mit. Sie könnten sagen, wie es aussieht im erlösten Kinde. Aber sprechen sie mit ihren Engelszungen, bliebe doch den Menschen ihre Sprache unverständlich. Luzifer fragt: Wie soll ich das verstehen? Diese Gnade ist unmöglich, das übersteigt dein Opfer. O heiliger Jesu, sieh, ich nahm das gerechte Urteil willig an. Meine Sünden und mein fluchwürdiges Dasein, deines Kreuzes Lasten, alles will ich ohne Klage tragen. Doch die Last dieser Gnade ist mir untragbar. Sie würde mir zur allerschwersten Bürde. Dennoch müsste dieses über mich ergehen, weil in Ewigkeit meine Taten wider dich nicht mehr zu sühnen sind. So will ich mich darunter beugen, o Jesu Christ, und dem Gerichte Stille halten. Ein wundersames Lächeln leuchtet aus Urs Augen. Hattest du allein die Lastempfindung, Kind meiner Sorgen und Mühen, als ich dich der Gnade anheimgab? Erfüllte dich zuerst kein glücklicherer Gedanke? Enthülle mir dein Herz. Du willst, dass ich sage, was besser nicht in mir erstanden wäre? Ja, es war der Widerschein des Glücks, dass ich Leben einst wieder als Sadhana heimgeführt würde in dein Reich. Aber der Schein hat mich betäubt, ließ mich für Sekunden meine ewige Schmach vergessen. Hochmut war es, zu glauben, deiner Gnade Anteil im Sinne voller Schuldloslösung zu erhalten. O Jesu, hilf, dass ich nicht nochmals solchem Hochmut anheimfalle. Luzifer sieht flehend hoch. Zum zweiten Male geht das wundersame Lächeln über das urewige Gesicht. Fester drückt der Vater sein Kind ans Herz. Nimm meine Gnade, so wie ich sie dir gebe. Kein Hochmut erfüllt dich mehr, sondern eine Demut, die mir wohlgefällig ist. Eines musst du lernen, mein Kind, nämlich meinen Opfersieg als vollkommenen anzusehen. Damit ist vollste Sündenvergebung verbunden für alle, die mein heiliges Opfer wahrhaft erkennen und sich in Demut und aufrichtigem Schuldbekenntnis unter mein Kreuz stellen. Somit sich auch willig mir, dem Richter, in Urewigkeit ausliefern. Darauf kann allein Begnadigung, Erlösung von Sünde, Schuld und Tod erfolgen. Die Begnadigung sprach ich aus als Richter über dich. Also ist es keine Last, es ist Befreiung, ewiges Losgelöstsein von jeder Schuld. Was du bis zu meiner Wiederkunft als volle Sühne auf dich nehmen musst, kannst du Kraft meiner Gnade tragen, mit der Gewissheit, durch mein Opfer erlöst, einst heimzukehren, zufolge deiner freien Umkehr. Das ist meine liebe Gabe an den sechsten Schöpfungstag. Möchtest du nicht lieber dieses Glück der Gnade nehmen, statt eine Last, die ich mit meiner Gnade nicht verband? Luzifer blickt auf. Die Fürsten lächeln ihm zu und Oraniel sagt: Luzifer, ich habe das Zeichen der Gerechtigkeit. Er hält seine Waage hoch. In der einen Schale liegt deine Schuld, in der anderen die Gerechtigkeit. Deine Schuld zog bis zu deiner Umkehr tief herab. Doch ich nehme des Verteidigers Schwert und Kreuz. Michael und Raphael übergeben Uraniel die Symbole schöpferischer Hoheit. Beide wurden dir zum Gnadenheil, denn sie haben dich besiegt. Ich lege darum in die Schale der Gerechtigkeit die Zeichen dieses Gnadenheils. Als es geschieht, schnellt Luzifers Schale hoch. Deine Schuld ist aufgewogen. Was du als Sühne trägst, ist die Wiedergutmachung deiner Frevel. Empfändest du diese jedoch als Last, so hättest du dich ja nur bedingt unter Jesu Kreuz gebeugt. Nimm darum das Gnadenheil an mit beiden Händen, wie der heilige Urvater es dir dargeboten hat. Brennenden Auges sieht Luzifer dem Vorgang zu, als seine Schuld nach unten zog, dass die Waage kein Gewicht mehr zeigte, klopfte sein Herz nochmals todesbang. Als aber die Gerechtigkeit durch Wille und Liebe als Verteidiger das Gewicht ergab, ging ein Schauer über seine Seele. Nun blickt er halb ängstlich, halb erleichtert, urzaghaft an und fragt: Gilt das wirklich mir? Kann? Darf ich diese Gnade haben? Dessen ist kein Mensch, kein niederes Wesen würdig, am wenigsten aber ich. O Jesu, du mein Meister, sage mir, wie es ist. Das sei dir kundgetan, zumal du die Belehrung brauchst«, entgegnet Ur. »Sieh, eine Gnade kann jedermann erhalten. Für jedes Kind bereite ich sie vor. Ob sie aber auch zur Offenbarung kommt, liegt am Empfänger ganz allein. Wenn ein Kind meine dargereichte Gnade nur zum Teil in Anspruch nimmt, wird sie selbstverständlich auch entsprechend offenbar. Doch in jedem Falle hat etwas vorauszugehen. Und das ist ein Würdigwerden. Wer nicht zu mir kommt und zu meinem Kreuz, wer mich bekämpft oder wer mich kennt, ohne mir jedoch zu dienen, kann niemals diese Gnade haben. Erst dann, wenn jemand in aufrichtiger Reue sein Unrecht eingesehen hat und Buß und Sühne bereit ist, über diese fällt in großer Fülle meine Gnade, die umso mehr zunimmt, je mehr Reue und Sühnebereitschaft vorhanden sind. Freilich muss ich oft den Anstoß zu Reue und Buße geben. Das geschieht aber niemals durch die Gnade als Gabe, sondern durch einen der Gnade vorausgehenden Akt, der darin besteht, dass ich solche Kinder, besonders Menschen, durch Krankheit, Trübsal, Leiden und anderes gehen lasse. Mein Wille sendet dies nicht. Sie sind selbst zuallermeist die Urheber derselben, wie auch der Kriege und der Schrecknisse. Allein, ich benutze die von Abtrünnigen verursachten Lasten und helfe ihnen scheinbar nicht. Ich lasse sie durch die Trübsalswogen gehen, bis sie seufzen lernen und nach Hilfe Umschau halten, von der sie, allerdings mehr unbewusst, glauben, sie kämen von oben her. Ist solch kleines Fünklein nun erwacht, so leite ich den Gnadenakt zur puren Gnade über. Dann aber soll ein Kind aus freiem Willen sich zu mir bekehren, muss Zug um Zug erfolgen. Einmal ein Stück meiner Gnade, dann wieder ein Stück Ehr und Bekenntnis. Und das so lange, bis sich meine Gnade vollstens offenbart, zufolge einer größtmöglichen Reue und Sühnebereitschaft. In gleicher Weise ist es mit dir geschehen, der du verloren warst und wiedergefunden bist. Dass ich in deinem Falle meine Gnade zuerst aufs Kampffeld führte, war durch das der Schöpfung angetane Unrecht vorbedingt. Aber eine Grenze war gezogen, über die hinaus selbst der ganzen Schöpfung wegen meine Gnade nicht geschoben werden durfte. Die Grenzlinie hieß Golgatha. Hier wartete ich deine Umkehr ab. Das Hochziel meiner Gnade wirst du freilich erst erhalten, wenn du als Sadhana deine Heimkehr angetreten hast. Soweit aber nun ihr Anteil, und er ist nicht klein, über dich gekommen ist, so weit bist du würdig, die Last abzutun und dafür Glück und Freude über deine Umkehr und das Urteil einzutauschen. Darum freue dich in mir, wie ich mich und mein Himmel sich über den Sieg meines Blutopfers freuen. Ein kurzes Zögern, beinahe wie ein Anlauf, und dann schlingt das Kind, das heimfinden will, seine Arme um des Vaters Hals. Es lässt sich nicht allein umfangen, nein, es schmiegt sich schutzsuchend und selig in die starken Arme, an das große Gnadenherz. Kindlich befangen flüstert es: Ich darf noch nicht Vater sagen, aber mein Herz jubelt: Vater, Vater und nochmal Vater. O, welchen Dank möchte ich dir bringen? Wie wollte ich jauchzen? Aber ach, nun will ich lieber stille sein und mich vorbereiten auf den schweren Weg. Muss ich ja erst lernen, dir ganz entgegenzugehen. Meine Schritte sind armselig und klein, die eines Kindleins an der Mutter Hand. Dein hingegen, wie du, o Jesu, mir entgegenkamst, waren schöpfungsweit. Ich kann dieselben weder messen noch übersehen. Ich weiß aber, dergestalt kam über mich die Gnade deines Heils, weil du allein mich hierzu würdig machtest. Du hast das Beste erkannt. Nun rüste dich. Der Weg wird wirklich schwer. Bis zu meiner Wiederkunft und glorreichen Erscheinung bin ich dir der Meister. Denn ich habe dich gemeistert und bezwungen. Bis dahin werden dich die Menschen, den Höllenfürsten und Versucher nennen. Selten siehst du mich und stets aus weiter Ferne. Doch allein, mein Kind, lasse ich dich nicht. Rufe meinen Opfernamen, Jesus Christus, an. Und alsbald sende ich dir den, der einst gegen dich zu kämpfen hatte. Er wird mein erstes Kind beschützen. Michael hält gleich sein Schwert über Ur und Luzifer. Dieser bittet: Meister, zeige mir den Ort, wo ich bis zu deiner Zeit verbleiben und dein Gebot mit deiner Kraft befolgen kann. Du tust gut, darum zu bitten. Diese Sonne sei die Stätte deiner Vor- und Zubereitung. Hierher kommen deine Bösen, und du musst mit ihnen fechten. Nicht mehr als ihr Herr, sondern als ein Wesen ohne Machtstellung. Das sind bittere Kämpfe. Selten wirst du Sieger sein. Doch so oft du jede Niederlage überwindest, wirst du an eigenpersönlicher Kraft zunehmen, bis der ganze Luzifer tot von sich erlöst, ja gänzlich aufgelöst sein wird. Wie ich dir im Urteilsspruch verkündete, dann kommt über dich der Sieg zur Zeit, da man in allen Schöpfungsteilen die Friedensglocke läutet. Dazu auch mein Segen, den ich dir als Trostkraft gebe. Dessen bleibe ein Gedenk. Nun, mein Kind, der Welt Morgenröte naht. Noch ein Wort darfst du sagen. Dann harre aus am Orte der Entscheidung, des Kampfes, Sieges und der Gnade. Luzifer kniet langsam nieder, auch die Engelsfürsten beugen ihre Knie. Seine Hände hebt er hoch empor und spricht: Dich lasse ich nicht, du segnest mich denn. O, welch Verlangen, welche heiße Sehnsucht legt er in die bekannte Bitte. Wie ist sie so ganz neu geworden? Urlässt sich ganz Güte durch sie bezwingen. Er legt beide Hände auf das geneigte Haupt. Als Hochpriester Melchisedek aus Urraum und Urzeit segne ich dich. Als Luzifer nach einer Weile aufschaut, ist das Licht enteilt. Wo der Heilige saß, blieb ein heller Schein zurück. Dort überkommt ihn später immer wieder Kraft, wenn sich Dämonen auf ihn stürzen, wenn Verzagtheit ihn befällt oder, wie in erster Zeit, alte luziferische Machtgelüste aufzusteigen drohen. Er nennt den Platz Rettungsring, denn steht er dort, so fühlt er Gottes heilige Nähe. Kein tobender Teufel kann ihm etwas tun. Je mehr er den zugeworfenen Rettungsring in Anspruch nimmt, umso mehr nimmt seine Reue und Bußwilligkeit zu und sein Weg führt als Kind ins Vaterhaus zurück, Schritt um Schritt zum heiligen Dom der Urunendlichkeit. In Klammer siehe auch der dritte Markstein. Es ist vollbracht. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Diese Frage ist unmissverständlich gelöst. Zwar ist der Ursieg noch nicht völlig offenkundig, noch haben die Lebenskinder viel zu tun, bis allen Erdenwandlern Golgathas Wahrheit zu zeigen ist. Doch der hohe Himmel ist vom Jubilate Gloria erfasst. Die hellen Scharen strömen zum Lichtweg hin, wo die Befehlsengel stehen. Dort harren sie und ihre Sonnen funkeln um die Wette. Die Ursonne hält ihr Quelllicht nicht zurück. Es überstrahlt den ganzen Schöpfungstag und vergoldet schon den nahen Feierabend. In der Materie ist getan, was Ur als Sohn der Liebe wollte. Er kehrt sichtbar ins Reich zurück, ohne jene zu verlassen. In Klammer Matthäus 28, 20, die dem Herrn Jesu gläubig folgten. Er gibt ihnen seinen Geist, nicht den, der aus dem Urquell ohnehin gegeben ist, aus dem ewig alle Nahrung fließt. Es ist jener Gnadengeist, mit dem ein Kind zum Dienst gesegnet wird. Ist er auch allein im Herzen zu erschauen, wie Ur durch den Fall nicht mehr äußerlich, so bleibt er dennoch gegenwärtig, wie vor dem bei den Engeln. Gerade das festigt die Verbindung mit ihm im Himmel und im Weltenall. Bald können die Getreuen die letzte Straße wandern, die Christus ging. Dann werden sie ihn sehen in seinem ewig unmessbaren Glanz, in seiner Herrlichkeit. Im Augenblick, da der sich verklärende Herr gen Himmel fährt, geistgesegnete, fassungs- und furchtlose Jünger zurücklassend, hat Ur, die mit Licht, Jubel, Glanz und Pracht gesäumte Bahn betreten. In majestätisch heiliger Würde schreitet er durch die Reihen der Legionen, die sich anschließend ihm folgen, bis Ur vor dem Dom seiner Herrlichkeit und Erhabenheit steht. Der Dom öffnet sich. Die Fürsten gehen auf den vier Teppichen vor Ur her. Dieser auf dem roten Teppich, durch das Tor seiner unendlich sich enthüllenden Jesu Geduld und Christus Liebe. Das tut sich auf für alle, die ihn sehen oder auf den Erlösungswelten mit gesegneter Sehnsucht wandeln. Ur berührt den geschlossenen Vorhang. Alsbald weicht er nach beiden Seiten. Ur bleibt stehen, denn die sieben holen vom heiligen Herd die Krone ihm entgegen. Auf der Schwelle zum Allerheiligsten, durch den Fall mit Ausnahme der Fürsten im Dienst für alle geschlossen, überreichen sie kniend das Symbol der Urherrschaft, dessen durch Golgatha unbeschreiblich gewordene Kostbarkeit sogar die Seligen blendet. Die vier Wächter halten die Ecken des rein weißen, leuchtenden Raumteppichs hoch und lassen sie erst fallen, als Ur ihn betritt. Die Ältesten, soweit sie nicht als Jünger auf der Erde leben, tragen den kostbaren Saum des königlich-priesterlichen Gewandes. Das Innere des Heiligtums, von Befehlsengeln eingesäumt, füllt sich mit Scharen, die bis über Hephata hinaus stehen. Ur begibt sich zu dem erhabenen Stuhl. Als Melchisedek hält er das heilige Hochamt ab. Wunderbar glüht der Schöpfungskelch. Dreimal hat Raphael aus ihm getrunken. Noch ist er gefüllt mit dem Tribut von Golgatha. Der Ursonne innerster Strahl fällt während der Hochamthandlung auf den kristallenen Kelch, durch den das rote Opferwasser schimmert. Das All durchflutet eine Stille, als wäre da kein Atma, und wird doch von heiliger Erlösertat durchpulst. Da hebt der Hochpriester seine Hände segnend auf. Im Augenblick fallen die Äonen nieder. Nicht wie vor dem Opfer beugen sie die Häupter, kreuzen sie die Arme, nein. Dem Licht entgegen sind ihre reinen Angesichter und die Hände hoch erhoben. Zur wieder offenbar gewordenen heiligen Höhe, geöffnet gleich Blütenkelchen, denen alles Heil von oben wird. Ein Strahl, so unendlich gut, entströmt Urs Augen, die Scharen fest umschließend, vom kostbaren Lebensring, der nun für sie voll war, der Ring der Urewigkeit in Raum und Zeit geworden ist. Jetzt wird der neue Tag im glorreichen Glanze herrlichster Erhabenheit sein urgesetztes Ziel erlangen. Melchisedek spricht: Ich rufe dich, Raphael, an meine Seite. Im Dienst für alle Kinder sollst du sie vertreten und die verwahren, die meinem Hause ferne sind. Du standest hier an meiner Statt. Du folgtest deinem Trieb. Die Liebe für das Schöpfungsuhrwerk, der Vollendung wegen restlos einzusetzen. Und ich, sowohl als Menschensohn als auch als Gott, war mit eingeschlossen. Ich konnte ja nicht außerhalb derselben stehen. Es war gut, dass du dies nicht wusstest, sonst hätte die Gewalt der Wahrheit dich zu anderer Tat entfacht. Dennoch ahntest du die unfassliche Tiefe, denn du zögertest, den heiligen Urkelch, Melchisedek hebt ihn hoch, an dich zu nehmen. Du zittertest davor, aus ihm zu trinken. Was dich, Träger meiner Liebe, dazu bewog, es doch zu tun, entsprang keiner Bedingung, die durchaus mit dem Opfer zu verbinden war, noch dem Gesetz des freien Willens, das als Ausgleich des den Schöpfungsfundamenten zugefügten Unrechts gelten konnte. Ein Gedanke ließ dich das scheue und ehrfurchtsvolle Gefühl gegenüber dem, das mir persönlich und allein gehört, überwinden. Dein Gedanke war, dem Opfersohne dienen, seine unsagbare Last erleichtern helfen. Hierin warst du zeitlos, für die Dauer des Geschehens, dem Werke unverbunden. Du standest über ihm, wie auch ich als Schöpfer über allen Werken stehe. Du hast mehr vollbracht, als dein reiner, nun geheiligter Geist erfassen kann. Du und ihr Träger meiner heiligen Grundlebensstrahlen wachset in der Folge in das Vollbracht hinein. Mit der eigenen Erkenntnis hat deine unmittelbar kompromisslose Tat den Stempel höchster Gesetzmäßigkeit erhalten. Darum will ich sie aufgrund der Haupturlebensbedingung mit allen gerechtgestellten Bedingungen in Verbindung bringen. Und sie soll der Ausgleich des vorerwähnten, an den Fundamenten begangenen Unrechts sein. Als meine menschgewordene Liebe mehr unter der Last der Entscheidung als jener des zu schweren Kreuzes zusammenbrach, wollte meine Heiligkeit das Taturjahr in mein unerkanntes Ursein senken. Die Hand war schon ausgereckt. Wer hätte mich wohl hindern wollen, selber meiner Heiligkeit gerecht zu werden? Das am vierten Schöpfungstag geschriebene Testament sollte zwar nicht angetastet werden, damals aber, höret es, ihr reinen Kinder, durfte der Gedanke keinen Raum gewinnen, dass ein Mitunterzeichneter dieses Testament herausfordern würde. Und ich tat es nicht. Denn ein geringster Hauch des Gedankens wäre zu einer sich auswirkenden Bedingung geworden, womit auch mir hernach es unmöglich gewesen wäre, Hand an diese Urkunde zu legen.